Schon geht es los mit dem heutigen Magazin. Wir freuen uns darüber, dass ihr wieder mit dabei seid. Ich bin der Hartmut und mit mir im Studio ist der Alex. Hallo Alex.
Ja, hallo, hier ist der Alex.
Genau, richtig erkannt. Ihr habt schon gehört, wir haben viel vor.
Später stellen wir euch zwei atmosphärische Hörspiele vor und sprechen mit dem Regisseur und Autoren Marc Gruppe.
Ihr wollt uns im Studio kontaktieren? Einfach auf unsere Website www.schwulewelle.de gehen, den Chat anklicken, einen Nickname eingeben und schon geht's los. Oder mailt uns unter studio@schwulewelle.de oder aber über Facebook, dort schwulewelle in zwei Wörtern und schon geht's los. Oder eine Nachricht über unseren Gay Romeo Club, der da heißt Schwule Welle, diesmal in einem Wort geschrieben.
So, aber nun zu unserem nächsten Gast. Schon mehrfach hatten wir die Freude, mit dem Regisseur und Autor Marc Gruppe plaudern zu können. Er und sein Partner Stefan Brosenius haben bereits 170 Ausgaben ihrer atmosphärischen Hörspielreihe Gruselkabinett produziert und dafür auch schon viele Preise erhalten. Darunter auch Schauergeschichten mit homoerotischer Thematik wie Männer von Karl Heinrich Ulrichs oder Das Bildnis des Dorian Gray von Oscar Wilde. Vor nicht allzu langer Zeit widmeten wir sogar eine ganze Sendung den auch homoerotischen Hörspielen. Alle Interviews könnt ihr jederzeit noch als Podcast nachhören auf unserer Webseite www.schwulewelle.de. Nun sind zwei neue Gruselkabinett-Ausgaben mit homoerotischen Aspekten dazugekommen, die wir unbedingt besprechen wollen. Einmal ist es die Folge 166 mit dem Titel Bisclavre von Marie de France. Zum anderen ist es erst am letzten Freitag rausgekommen, die Folge 170 mit dem Titel Eine wahre Vampirgeschichte von Eric Stenborg. Ich habe bereits beide gehört und war wieder mal sehr beeindruckt und dann freue ich mich auch, Marc Gruppe erneut bei uns in der Sendung begrüßen zu dürfen. Herzlich willkommen erneut bei der Schwulen Welle aus Freiburg, Marc Gruppe.
Hallihallo Hartmut, ich grüße dich. Ich freue mich, wieder dabei sein zu dürfen. Vielen Dank.
Ja, sehr, sehr gerne, Marc. Marc, obwohl ich ja selber Grusellesungen herausbringe, allerdings im Theater, waren mir tatsächlich zu meiner großen Schande die beiden Autoren gar nicht bekannt. Aber ganz offenbar gehen die tollen Stoffe bei euch ja nicht aus. Wie findet ihr immer wieder neue Schauergeschichten, die sich für Hörspiele eignen?
Also wir haben tatsächlich eine sehr, sehr große Bibliothek. Und was besonders dieses Gruselgenre betrifft, das ist die unsere Firmenbibliothek hier im Haus. Und wir sind ja seit 2004 mit dem Gruselkabinett befasst. Also 2004 kamen die ersten drei Folgen heraus, aber die Planung war natürlich auch schon länger. Ich habe mich ja im Studium auch schon mit diesem Genre beschäftigt und da ist also unglaublich viel zusammengekommen und Stefan ist also wirklich so ein Trüffelschwein, würde ich mal sagen, was die Recherche betrifft. Der findet also immer wieder unglaubliche Schätze und Dinge, die lange vergessen sind und wunderbar aber zu vertonen sind. Und wir haben natürlich eine unglaublich kregle Hörerschaft, die auch nicht mit Tipps geizt. Man kann natürlich nicht alles kennen und nicht alles wissen und es kommt eigentlich jede Woche irgendwie ein oder zwei oder drei E-Mails mit tollen Vorschlägen mitunter und Stefan ist derjenige, der das dann prüft und die Dinge, die für uns dann für eine Vertonung in Frage kommen, die werden dann quasi mir auf den Schreibtisch gelegt und dann muss ich als Autor quasi mal drüber gucken, was ich meine, ob das umsetzbar ist oder nicht.
Ja, und jetzt fangen wir mal an mit der Folge 166 des Gruselkabinetts. Das die Idee heißt Bisclavre. Die Geschichte ist von einer Dichterin aus dem, sage und schreibe, 12. Jahrhundert. Sie heißt Marie de France. Was genau weiß man von ihr?
Also herzlich wenig, muss man sagen. Also wenn man da bei Wikipedia oder auch ansonsten schaut, es herrscht schon auch nicht wirklich Einigkeit über ihre konkreten Lebensdaten, aber 12. Jahrhundert ist auf jeden Fall richtig, aber tatsächlich weiß man sehr wenig. Sie ist offensichtlich in Frankreich, irgendwie in der Nähe von Paris geboren, hat aber eben lange Zeit in England, das ist ja die ganze Geschichte mit der Normannenzeit in England und so weiter, da hat man sich ja bekriegt und geliebt und so weiter verbracht. Und hat doch ein recht beträchtliches literarisches Oeuvre hinterlassen. Und zu diesem Oeuvre gehört eben diese Geschichte Bisclavre, auf die übrigens nicht ein Kunde oder Stefan gestoßen ist, sondern interessanterweise in dem Fall unsere Pressereferentin Daniela Stöger, die promoviert hat über ein Werwolf-Thema und unter anderem eben diese Geschichte bei ihren Recherchen für ihre Doktorarbeit gefunden hat und ja, also seit vielen Jahren schon von der Umsetzung als Hörspiel dieser Geschichte geträumt hat. Das war in dem Fall nicht so ganz einfach, aber sie hatte da großes Vertrauen, dass ich das wohl schaffen würde.
Ja, das hast du auch, glaube ich. Und bevor wir weiterreden darüber, würde ich sagen, hören wir mal ganz kurz in Bisklavri rein. Es sind ein paar stammgestückelte Ausschnitte aus dem Hörbuch und ja, viel Spaß.
Was habt ihr gelitten?
Also, ich höre.
Das Tier, das ihr so zärtlich liebt, Majestät, ist niemand anderes als mein erster Mann, Eric de Bisclavret.
Eric?
Der Herr?
Aber...
Er ist ein Werwolf, dass ihr es nur wisst.
Heilige Mutter Gottes, steh uns bei.
Nein, Eric, ein Werwolf?
Jeden Monat zur Zeit des Vollmonds musst ihr in den tiefen Wald gehen, dort die Kleider ablegen und sich im Mondlicht in die blutgierige Bestie verwandeln, die ihr kennt.
Unfassbar. Nur weiter.
Als er mir alles gestand, da schauerte es mich vor ihm. Ich konnte und wollte nicht länger mit ihm das Lager teilen. Oh nein, damit war es vorbei. Da er mir anvertraut hatte, dass er sich nur zurückverwandeln könne, wenn er wieder in seine Kleider schlüpfe, sandte ich den Ritter Florent de Honfleur, ihm diese heimlich wegzunehmen.
Deshalb also?
So blieb er, was er wohl schon immer in seinem Inneren war. Eine nach Blut dürstende Bestie.
Armer Eric, was muss er durchgemacht haben?
Sicher wäre auch noch lange weiter alles ganz nach Wunsch für die beiden Schlossbewohner verlaufen, wenn nicht der König von Frankreich eines Tages beschlossen hätte, in eben jenem gewaltigen Waldgebiet, das dem Werwolf als Unterschlupf diente, zu jagen. Das war etwa ein Jahr nach den bisher geschilderten Ereignissen.
Lauf! Schneller!
Michel, nicht so schnell! Bitte nicht so schnell!
Das darf doch alles nicht wahr sein, Julia! Den ganzen Tag jagen wir mitsamt der Hundemeute dieses riesige Tier! Und es schafft es immer wieder, uns zu entkommen!
Gleich haben wir es aber eingekesselt! Du wirst sehen!
Ich vermag kaum mehr daran zu glauben, lieber Freund!
Habe ich es nicht gesagt?
Ich glaube, das ist wirklich leicht.
Die Hunde haben das Tier endlich gestillt. Da vorne ist es.
Mein Gott. Unglaublich ist das. Es ist groß wie ein Bär.
Sieht aber eher wie ein Wolf aus. Ein Wolf, der auf zwei Beinen läuft.
Pfeif um Gottes Willen sofort die Hunde zurück.
Ja, schöne Stimmung. Das war ein Ausschnitt aus, oder mehrere Ausschnitte aus Bisclavri. Ja, Marc, um was geht es genau in diesem Hörspiel?
Ja, ein bisschen was hat man ja schon erfahren. Mhm. Also wir haben die Geschichte auch angesiedelt in der Zeit, in der Marie de France gelebt hat. Also es spielt in der Bretagne um 1170. Und es geht um diesen Ritter Eric de Bisclavri. Und der verschwindet mysteriöserweise jeden Monat für 3 Tage ohne seiner Gattin, der Katrin, der schönen und brünstigen Katrin, zu verraten, wo er sich in diesen 3 Tagen aufhält. Und darauf, dass das immer die 3 Tage des Vollmonds sind, das ist sie also gar nicht gekommen. Aber ja, das kommt dann alles so ein bisschen an den Tag. Und Eric ist ein Werwolf, aber ein Werwolf der ganz netten Art. Das fand ich also sehr bezaubernd an dieser Geschichte, dass er also absichtlich dann immer quasi sich in die Wälder zurückzieht, weil er Angst davor hat, dass er in dieser Tiergestalt irgendjemandem Leid oder Schaden zufügt. Und ja, die Dame des Hauses ist aber dann wenig begeistert, als sie dahinter kommt und ersinnt eine List mit ihrer Kammerzofe, um Eric quasi daran zu hindern, sich zurückzuverwandeln in einen Werwolf. Also bei Marie de France hat das alles mit den Kleidern zu tun. Also er muss sich komplett entkleiden, im Vollmond quasi seinen Körper baden und dann sprießen überall die Haare und er verwandelt sich unter dem Vollmondlicht in den Wolf. Und die Kleider, die werden von ihm immer an einem bestimmten Ort im Wald versteckt. Und wenn diese Kleider nicht mehr da sind, kann er sich nicht zurückverwandeln. Und das ist natürlich ganz fatal, dass diese Information in die Hände von Katrin gekommen ist. Mhm. Und wird dann eine ziemlich schwierige Zeit für Erik. Mhm. Aber ein Gruselkabinett-Hörspiel, was nicht so häufig vorkommt, mit einem, wie ich finde, wunderschönen Happy End.
Ja, finde ich auch. Und wie hast du das denn bearbeiten können? Was für eine Textform hat es denn ursprünglich gehabt, die Originalgeschichte? Hast du da viel vom Originaltext nehmen können oder eher die Geschichte?
Nein, also vom Originaltext konnte ich so gut wie gar nichts nehmen. Die Marie de France, weil das ja auch so unglaublich alt ist, dieser Text, die hat also Lais oder ich weiß gar nicht genau, wie man es ausspricht, also geschrieben L-A-I. Das ist also eine mittelalterliche Versform, also quasi so ein episches Versgedicht. Und von diesen Lais hat sie 12 Stück geschrieben. Episklave ist eben eins davon. Das ist das, wo es ziemlich gruselig zur Sache geht. Die anderen befassen sich mit anderen Themen, auch märchenhaften Dingen. Und sie hat auch so Tierfabeln und sowas gedichtet, aber eben alles in Versform. Und das ist natürlich jetzt für eine dramatisierte Version mit Dialog und so weiter völlig ungeeignet. Insofern habe ich den Geschichtenverlauf genommen, hier und da ein bisschen Psychologie dazu gefüttert, sämtlichen beteiligten Personen Namen gegeben. Gut, Erik de Bisclavé ist so erwähnt, aber ich glaube, er hat keinen Vornamen in ihrer Geschichte. Und das sind also Sachen, die ich natürlich dann auffüllen muss. Und das war eine sehr, sehr schöne Arbeit. Es fiel zusammen, dass ich da mit unserer 6-jährigen Tochter gerade relativ viel Ritterfilme und sowas, diese ganz tollen klassischen Hollywood-Schinken aus den 30er, 40er Jahren geschaut habe und das ein sehr reizvolles Thema fand, jetzt sowas eben, man hat es ja in dem Ausschnitt auch ein bisschen gehört, in das Hörspiel eben einzubauen, diese Geschichten zu Pferde oder in der Folterkammer und höfische Festivitäten, also das ist ja sehr opulent und sehr atmosphärisch, denke ich. Das ist ja auch der Slogan, mit dem wir immer werben.
Ja, das stimmt. Ja, die Geschichte, ohne zu viel verraten zu wollen, ist ja dann deutlich homoerotisch. Wie ist das im Urtext? Ist es dort angelegt oder hast du das einfach so schlüssig empfunden und dann so umgesetzt?
Das ist natürlich immer so ein bisschen die Frage, wer das dann auch liest, so eine Geschichte. Also für mich als schwuler Mann sprang mich das unglaublich an, wie detailliert da beschrieben wurde, wie sehr die beiden Jugendfreunde sich dann in die Arme fallen und sich herzen und küssen und gar nicht mehr voneinander lassen wollen. Und auch der König ja, der dieses Tier, wie er es immer nennt, gerne an seinem Hof haben möchte, weil er von Grund auf auch eine Verbundenheit spürt, gar nicht genau weiß, wo die herkommt. Das löst sich ja hinterher auf, wo sie herkommt. Und das, muss ich ganz ehrlich sagen, fand ich als schwuler Mann sehr eindeutig und habe das dann fürs Hörspiel noch ein kleines bisschen verstärkt, damit es dann einfach auch entsprechend durchkommt und man es einfach auch als solches dann versteht. Also die Marie de France im 12. Jahrhundert ist da natürlich ein kleines bisschen pietätvoller und hat vielleicht auch nicht so viele Bettszenen da drin, wie wir das jetzt für dieses sehr blutvolle Hörspiel haben. Aber das gehört einfach zu der Geschichte und ist auch ganz wichtig für die Charaktere, also sowohl männliche als auch weibliche.
Ihr habt ja auch wieder sehr gute Sprecherinnen und Sprecher, wie immer, ausgewählt. Das ist ja ohnehin ja ein Teil eures Erfolgsrezeptes, dass ihr sehr namhafte und gute Sprecher habt. Und ihr greift ja auch nicht immer nur auf dieselben zurück, sondern erweitert die Liste ja ständig mit neuen Namen. Wie wichtig ist die Auswahl der Stimmen und wie geht ihr davor?
Also damit steht und fällt der Erfolg eines Hörspiels. Also die Besetzung ist das Allerwichtigste. Also wenn man da irgendwie einen groben Schnitzer sich geleistet hat und einen Schauspieler auf eine Rolle besetzt und er da etwas darbieten muss, was nicht glaubhaft rüberkommt, dann ist das ein großes Problem für so eine Produktion. Insofern bemühen wir uns immer gerade an dieser Stelle ganz besonders gut, das vorzubereiten. Und ich konnte in dem Fall auf wirklich, wie du sagst, wunderbare Schauspieler zurückgreifen. Antje von der Aal hat eine unglaublich lüsterne und intrigante Katrin gesprochen. Das war also ganz fantastisch und das wusste ich einfach, weil wir schon ein paar Mal zusammengearbeitet hatten, dass das bei ihr einfach bestens aufgehoben ist und sie einfach so jemand ist, die dann eben auch so feine Untertöne mitspielen kann. Also das eine sagen kann, aber man ganz deutlich hört, dass sie eigentlich was ganz anderes meint damit. Und das ist für sowas eine Bank. Und den Werwolf habe ich dem Jean-Paul Beck gegeben, der bei uns vor ein, zwei Jahren den also das Biest in Die Schöne und das Biest gesprochen hatte. Und da wusste ich quasi schon, dass er einfach so eine Verwandlung wunderbar spielen kann und aber auch die nötige Sensibilität hat, um dieses, ist ja ein sehr, sehr zarter und sentimentaler und sehr sympathischer Werwolf, der sehr leidet unter diesem Fluch, und das muss ja alles irgendwie gespielt werden, aber trotzdem, die Bestie brauchen wir ja auch, und das ist, war ganz, ganz wunderbar bei ihm aufgehoben. Und der dritte im Bunde, Christian Stark, der den König gesprochen hat, mit Christian arbeiten wir auch schon sehr, sehr lange zusammen. Er hat unter anderem, ich glaube, es ist Folge 30, Der Vampir, da hat er, das ist auch eine homoerotische Geschichte von John William Polidori. Und da hat er mit Patrick Bach zusammen dieses Paar dargestellt. Da war er allerdings, soweit ich das jetzt erinnere, glaube ich, der Vampir. Und aber mit Christian haben wir schon sehr, sehr viel gemacht. Und da wusste ich eben auch, dass er sehr, sehr schön diese weichen und sensiblen Töne bedienen kann und einfach auch, also einfach perfekt passt in diese Rolle. Und das hat mich alles... Also diese Ersteinschätzung hat mich nicht getäuscht, und die Schauspieler hatten unglaublich viel Spaß an diesem Text und sehr viel Spaß daran, ihn mit Leben zu füllen und mit allem, was hier zu machen war, ob das nun erotische Szenen sind oder ganz dramatische Szenen.
Ja, witzig an, Schön, das Biest, musste ich auch mal denken, wie ich es gehört habe, so ein bisschen. Ich dachte immer, es heißt der Schön und das Biest jetzt so nach dem Hörspiel. Ja, und ganz wie einst Alfred Hitchcock kann man dich ja auch zuweilen selbst immer wieder mal höchstpersönlich in den Hörbüchern entdecken. Ist es für dich ein wenig so ein Running Gag, deine Stimme da ein bisschen zu verstecken? Im aktuellen Hörspiel bist du ja der düstere Folterknecht, ne?
Ja, das mag schon sein. Also so Sachen, die bleiben dann üblicherweise, also gerade jetzt in der Zeit, wo das nicht ganz so einfach ist mit den Aufnahmen, und da kann man einfach im Moment jetzt natürlich nicht Horden an Schauspielern hier ins Studio und wieder raustreiben, und solche kleineren Dinge, also ich weiß gar nicht, wie viel Kutscher ich schon gesprochen habe oder irgendwelche Diener, die dann sagen, die Pferde sind gesattelt oder sonst irgendwas. Das sind alles immer Rollen, die nötig sind, aber die einfach keinen großen Textumfang haben, und das ist nicht nur bei uns so, an anderen Stellen auch. Das macht dann einfach der Regisseur mal eben mit. Und so ist das hier dann auch.
Ja, und du gibst ja einen wirklich sehr, sehr düsteren Folterknecht auch dann in dem Hörspiel, also sehr überzeugend auf jeden Fall.
Ja, vielen Dank. Ja, das Rollenspektrum ist wirklich groß. Also es fing mal irgendwie an mit einer Katze für Folge 2, das Amulett der Mumie, und eine der ersten Sherlock-Holmes-Folgen war ich dann die Irren in der Kutsche, die dann da in der Irrenanstalt abtransportiert wurden. Und das hat also besonders viel Spaß gemacht, da mal 10 Minuten da nur auszurasten im Studio. Und da haben wir dann also aus meinen Tonspuren dann mehrere Irre dann gemacht. Und das ist immer sehr lustig und macht auch Spaß. Und so Bordmittel, das muss einfach auch sein, gerade weil das ja auch groß besetzte Dinge sind. Und da kann man für so ganz kleine Rollen dann doch nicht, also möchte ich auch gar nicht jemanden bestellen. Das macht man wirklich dann mal eben mit, und
Ja, wir machen jetzt einen ganz kurzen Musikbreak. Vergangene Woche hatten wir ja unseren deutschen Vertreter beim diesjährigen Eurovision Song Contest live in der Sendung. Das Launi-Gespräch, übrigens, könnt ihr auch noch bis morgen Freitag Mittag in der Mediathek von rdl.de nachhören und runterladen. Und das reine Gespräch ohne Musik findet ihr bereits schon auf unserer Website als Podcast, die ja lautet www.schwulewelle.de. Und hier ist nun Jendrik und I Don't Feel Hate.
Moin, ich bin Jendrik, der deutsche Vertreter beim Eurovision Song Contest 2021. Woo! Und ihr hört die Schwule Welle auf Radio Dreieckland.
Da sind wir wieder mit Marc Gruppe.
Ja, super. Und ich drücke dem Jendrik und die ganze Familie Busenius-Gruppe drückt dem Jendrik ganz besonders fest die Daumen, weil wir ihn vor 3 Jahren, da war ja sowas alles überhaupt noch nicht abzusehen, was jetzt hier gerade abgeht für ihn, mal kennengelernt haben. Und zwar hat er in Bad Vilbel den Peter Pan gespielt in meiner Bühnenfassung. Da waren wir gerade im Spessart im Urlaub und das war jetzt nicht so weit zu fahren. Und da haben wir uns die Vorstellung dort angeschaut und ja, unsere Tochter Marlene war ja dann da auch deutlich jünger, die war dann so 3 oder was. Und das war für sie ein unvergessliches Erlebnis, dass sie nach der Vorstellung also ein Autogramm von Jendrik bekommen hat auf ihre Eintrittskarte und dem Peter Pan sogar die Hand geben konnte.
Wow.
Und von diesem wunderbaren Moment gibt es auch ein total süßes Foto, was wir demnächst mal posten werden in den sozialen
Medien. Ja, bist unbedingt. Vor allem, wenn er gewinnen sollte, dann auf jeden Fall.
Ach, er gewinnt doch bestimmt. Das ist doch
ja
super, das Lied. Und er ist ein total toller Typ. Das habe ich damals schon gesagt. Es wundert mich überhaupt nicht, was jetzt hier alles um ihn rum passiert und so weiter. Der ist wirklich super.
Ja, fand ich auch. Der war total sympathisch letzte Woche. Sehr unkompliziert im Gespräch. Das hat echt Spaß gemacht.
Ja, einfach echt. Ne? Und das ist schon mal die halbe Bank, wenn man einfach so authentisch ist. Ne?
Genau. Ja, aber kommen wir zurück zum zweiten Hörbuch. Es gibt noch ein zweites, das wir besprechen wollen, mit dem vielversprechenden Titel Eine wahre Vampirgeschichte. Der Autor war in diesem Fall auch selbst homosexuell und er heißt, wenn ich ihn richtig ausspreche, Erik Stenbock. Sagt man so zu ihm?
Du, ich würde das genauso aussprechen. Er ist in Schweden geboren und ein adliger Junge, der auch nicht besonders alt geworden ist. Das Leben war dann schon zu Ende, ich glaube 1860 bis 1895. Mhm. Also gerade mal so roundabout 35 Jahre. Und es ist so eine klassische Schwulengeschichte dieser Zeit, fürchte ich. Also man weiß von ihm jetzt auch nicht so super viel, aber es viele seiner Freunde und eventuell ja auch Liebhaber haben das durchlitten, was Oscar Wilde durchlitten hat, also Arbeitslager und all diese Geschichten. Das ist ihm zwar erspart geblieben, aber wir können uns sicher alle gut vorstellen, wie bedrückend die Situation damals gewesen sein wird für schwule Menschen oder homosexuelle Menschen in der viktorianischen Zeit. Und ja, bei ihm ganz klassisch abgerutscht in den Alkoholismus und in die Drogensucht, auch nicht so was Besonderes in den Künstlerkreisen in der Zeit, aber dann war dieses Leben dann relativ schnell zu Ende. Ich glaube, an einer alkoholbedingten Leberzirrhose ist er dann letztlich gestorben in sehr jungen Jahren. Und aber er hat diese wunderschöne Geschichte geschrieben und da also relativ unverstellt auch den schwulen Aspekt kenntlich gemacht.
Mhm. Ja, bevor wir darüber reden, würde ich auch sagen, hör mal da auch mal ganz kurz rein. Auch da gibt es ein paar Ausschnitte. Und ja, hör mir mal rein in eine wahre Vampirgeschichte.
Unser Vampir 1894 kam mit der Eisenbahn. Und das ist keineswegs ein Scherz. Wir verfielen seinem Charme und ließen uns blenden von seinem Aussehen und galanten Benehmen. Der Preis, den meine Familie dafür zu zahlen hatte, war hoch. Wir entstammten einer alten polnischen Adelsfamilie. In der Steiermark besaßen wir ein kleines, versteckt liegendes Schloss, das wir die meiste Zeit des Jahres bewohnten.
Gabriel! Oh, es ist zum Fahren auf die Haut. Wo steckt die Junge noch schon wieder?
Das ist Graf Grigori Vardalek.
Oh, Monsieur ist eine Graf.
Ui, quel plaisir, Mademoiselle.
Oh, Sie sprechen Französisch?
Ui. Die Sprache der Liebe. Aber Graf Vardalek spricht ebenso akzentfrei Polnisch. Und wie man hört, auch Deutsch. Und das, obwohl er eigentlich Ungar ist. Dies sind meine Kinder. Carmela.
Carmela.
Herr Graf.
Welch hübscher Name. Und wie sehr die Baronesse ihm gerecht wird.
Oh. Und mein Stammhalter Gabriel.
Oh, Gabriel. Ich freue mich sehr, dich kennenzulernen. Ihr Sohn ist ebenso wohlgestaltet, wie es ihre Tochter ist, Baron.
In der ersten Nacht, die der Graf in unserem Schloss verbrachte, verlief alles ruhig. So dachte ich zu diesem Zeitpunkt jedenfalls. Dennoch schlief ich unruhig und wurde von Albträumen geplagt. Erst sehr viel später wurde mir bewusst, was ich in einem anderen Zimmer des Schlosses zugetragen hatte. Gabriel, lieber Gabriel.
Ausschnitte aus einer wahren Vampirgeschichte. Weiterhin ein Hörbuch von Marc Gruppe. Ja, Marc, Vampirgeschichten gibt's ja schon einige. Was für eine Facette von Vampirgeschichten werden hier eigentlich bei dem Werk dazugefügt?
Also es ist eine der Vampirgeschichten, wo tatsächlich der schwule Aspekt also ganz, ganz prägnant im Raum steht. Wir haben jetzt für die Hörspielversion das ein kleines bisschen entschärft, weil ich glaube, im Originaltext ist der Junge 12, da hätte ich jetzt tatsächlich bei all der Erotik, die dann auch diesen Aussaugeszenen innewohnt, ein deutliches Problem gehabt, das jetzt so umzusetzen. Also bei uns sind die etwas älter, da sind die also kurz davor, volljährig zu werden, und dann kann man da auch ein bisschen mehr geben in diesen Szenen, wenn der Graf Vardalek die Zähne in den Hals des Jünglings schlägt. Und wie immer, sie sagen ja immer, es tut nur ganz kurz weh. Ja,
sagt mein Zahnarzt auch immer. Ja, ja. Ja, um was geht's denn genau in der Geschichte? Ein bisschen haben wir es ja schon gehört, ein bisschen, aber vielleicht ganz kurz, um was geht's denn da genau?
Ja, das ist in der Gründerzeit 1894 in der Steiermark angesiedelt, diese Geschichte in einem adligen Haushalt. Das ist eine polnische adlige Familie, die witzigerweise ein Schloss in der Steiermark bewohnt. Und das ist wie ganz oft in Vampirgeschichten eine etwas unkomplette Familie. Es fehlt nämlich die Mutter. Dafür haben sie diese bezaubernde belgischstämmige Gouvernante, Mademoiselle von Nair. Aber die Mutter ist schon lange gestorben bei der Geburt des Sohnes. Und das finden wir ganz oft in Vampirgeschichten, dass so ein Schatten schon über dem Leben der Opfer von vornherein schwebt. Und es kommt eben durch den Vater. Der Vater lernt einen anderen Adligen, also diesen Graf Vardalek, den wir gerade gehört haben, auf einer Zugfahrt kennen. Und dieser Graf Vardalek verpasst dann den Anschlusszug und braucht eine Übernachtungsmöglichkeit. Und so lernt dieser Graf Vardalek die ganze Familie kennen und findet recht schnell besonders Gefallen an Gabriel, dem jungen und attraktiven Sohn des Hauses. Mhm. Das Unheil nimmt seinen Lauf.
Oh ja, kann man sagen. Ja, was dann beim Hören des Hörspiels besonders im Gedächtnis blieb, ist es, dass es zum einen zeitweise sehr turbulent ist, gerade erstens in Minuten sind ja wahnsinnig turbulent, finde ich, und die Musik bleibt auch einem sehr im Ohr. Gerade der Soundtrack hat mir sehr gefallen, und neben dem Hörspiel natürlich. Und war das von Anfang an für dich so klar, dass es turbulent sein muss und vor allem, dass die Musik so eine wichtige Rolle spielt?
Ja, tatsächlich. Also ich habe nach Musik Ausschau gehalten, weil ich beim Lesen der Erzählung schon eben gemerkt habe, wie wichtig das als Gestaltungselement für den Erik Steenbock gewesen ist. Weil diese Sachen, wenn die zusammen musizieren, das ist nicht von mir reingeschrieben, sondern das ist tatsächlich im Originaltext auch so vorgesehen, dass ich quasi über die Musikschiene, der Vampir spielt sehr gut Klavier und der junge Mann spielt Cello und die Gouvernante singt sehr schön, dass sich da quasi schon so eine Energie hochschaukelt bei denen. Und es war dann ganz wunderbar. Es sind ja so, also man denkt immer, es sind Zufälle, aber ich habe ganz oft das Gefühl, dass da auf irgendeiner hohen Ebene jemand anders noch ein bisschen Regie mitführt. Ich habe durch einen Kollegen die Wietzke van Tongeren kennenlernen dürfen. Und das ist eine recht bekannte Musical-Darstellerin, also die viele tolle Produktionen gemacht hat, die zum Beispiel in der Uraufführung von dem Musical Rebecca die Hauptrolle gemacht hat, also den Charakter, der Ich heißt, also die namenlose junge Heldin der ganzen Sache und vieles andere auch. Und ich suchte einfach jemanden, der glaubhaft einen flämisch oder niederländischen Akzent gepaart mit einem französischen Akzent sprechen kann. Und es war natürlich das Wunderbare, dass die Wietzke van Tongeren natürlich als Musical-Darstellerin auch unglaublich gut singen kann. Und so gab es das eine, das andere. Und ich stolperte in unserem großen Musikarchiv, was wir für die Hörspiele heranziehen, über einen Ordner, den ich irgendwie seit vielen Jahren übersehen hatte. Und da waren also diese Musikstücke drin, die also perfekt gepasst haben von der Emotion der Musik und einfach auch zu dem, was ich mir so vorgestellt hatte, wie das dann klingen sollte. Und Wieske van Tongeren hat dann unglaublich toll zu diesem vorhandenen Musikstück gesungen. Und ich denke, das ist eine der vielen Gänsehautstellen in diesem Hörspiel.
Ist es auf jeden Fall, ja. Ja, unsere Zeit neigt sich schon dem Ende, aber natürlich wollen wir jetzt noch verraten, wo man denn die Hörspiele erwerben kann. Eigentlich fast überall, oder?
Ja, tatsächlich. Also es ist bestellbar in jeder Buchhandlung, es ist bestellbar bei jedem Online-Händler und besonders beliebt im Moment natürlich auch in jedem Streaming-Portal und als Download und so weiter. Also wenn man da genaueres wissen möchte, geht man am besten auf unsere Homepage, das ist www.titania-medien.de und da gibt es dann direkt eine Linkliste zu allen möglichen Anbietern, aus denen man dann auswählen kann, ob man die CD haben möchte oder ob man es eben digital direkt hören möchte. Das ist mit wenigen Klicks zu machen.
Ja, und das Schöne ist, unsere Hörerinnen und Hörer können ja jetzt von jedem Hörspiel eine CD gewinnen. Insgesamt haben wir von jedem Hörspiel 3 Exemplare. Und dazu gibt es eine Frage natürlich. Schreibt uns vor allem bis zum Sonntag, 9. Mai, also jetzt am Sonntag 2021, eine E-Mail an gewinnspiel@schwulewelle.de. Gewinnspiel@schwulewelle.de. Und die Frage ist, mal sehen, wer gut aufgepasst hat, in was für eine Rolle ist Marc Gruppe in dem Hörspiel Bis Clavre zu hören? Damit es nicht ganz so schwer ist, gebe ich mal 4 Möglichkeiten vor. War es A, der Kutscher? War es B, der Totengräber? War es C, der Folterknecht? Oder war es D, der Pfarrer? Also nochmal A, Kutscher, B, Totengräber, C, Folterknecht, D, Pfarrer. Die richtige Antwort schreiben an gewinnspiel@spulewelle.de. Unter allen Einsendungen verlosen wir 3 CDs von Bis Clavre und 3 von Eine wahre Vampirgeschichte. Der Rechtsweg ist natürlich ausgeschlossen. Jetzt haben wir noch eine Minute, ganz kurz noch, aber was für Pläne hast du in der nächsten Zeit? Gibt's einige neue Projekte schon?
Ach du, wir sind an allen möglichen Themen dran. Es entsteht ein neues Sherlock-Holmes-Hörspiel zurzeit und wir bereiten im Moment einen Zweiteiler fürs Gruselkabinett vor, was in einem schottischen Schloss spielt. Auch ein historischer Spukfall, den ich da verarbeiten darf. Und wir haben ganz neu im Programm Grimms Märchen als sehr opulente Vertonung. Da sind bis jetzt 2 Folgen erschienen. Die 3. ist aber auch bereits fertig und wir arbeiten schon an der 4. Folge, die mit Schneewittchen beginnt. Da sind immer 3 Grimms Märchen auf einer CD drauf. Und wer da märchenaffin ist, sollte vielleicht auch da mal reinhören. Kann man auf unserer Homepage, aber wie gesagt, die ersten beiden Folgen stehen auch überall, wo man gestreamte Hörspiele hören kann.
Ja, die Projekte gehen nicht aus, auf jeden Fall. Wir müssen weiter am Kontakt bleiben. Ja, Marc, vielen Dank, dass du heute Abend für uns Zeit gehabt hast und euch natürlich weiterhin viel Erfolg und natürlich gerade in der Corona-Zeit auch beste Gesundheit. Viele Grüße auch an den Stefan und ja, vielen Dank und noch einen schönen Abend für dich.
Auch vielen Dank. Ich danke euch, dass ich da sein durfte. Alles ja, Liebe für euch auch.
Ja, danke schön. Ihr seid gerne wieder. Ja, das war Marc Gruppe und ja, wir hören hier noch ein bisschen Musik. Das war schon wieder von uns für euch.
Ja, und wir danken nochmal all unseren Gästen aus der heutigen Sendung und natürlich auch euch fürs Zuhören und Mitchatten.
Bis nächste Woche an der gleichen Stelle. Gute Nacht da draußen, wo immer ihr seid. Tschüss.
Diese Sendung wurde Ihnen präsentiert von Schwule Welle, dem einzigartigen und nicht zuletzt wärmsten Programm in der Toskana Deutschlands, mit freundlicher Unterstützung von Radio Dreieckland.